Ja, guten Abend, liebe Geschwister und liebe Freunde. Seit Adams Fall und seiner Vertreibung aus dem Garten Eden treibt die Menschheit eine Frage um, und diese Frage ist auch eigentlich die Zusammenfassung aller Menschheitsfragen. Und diese Frage ist doch die Frage der Todesüberwindung. Wie können wir den Tod überwinden? Das ist die Menschheitsfrage Nummer 1. Und alle Anstrengungen, einen neuen Menschen zu schaffen, hängen eben mit dieser Frage zusammen. Ja, der Weg zum Baum des Lebens, der wird von den Cherubim bewacht. Wir lesen in 1. Mose 3, 22 bis 24. Und Jahwe, Gott, sprach: Siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer, zu erkennen Gutes und Böses. Und nun, dass er seine Hand nicht ausstrecke und nehme auch von dem Baume des Lebens und esse und lebe ewiglich. Und Jahwe, Gott, schickte ihn aus dem Garten Eden hinaus, um den Erdboden zu bebauen, davon er genommen war. Und er trieb den Menschen aus und ließ lagern gegen Osten vom Garten Eden die Cherubim und die Flamme des kreisenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewahren, oder man kann auch übersetzen, zu bewachen. Gott hat also den Zugang zum Baume des Lebens abgeriegelt. Und wir dürfen doch hier sagen, Lob und Dank hat er diesen Zugang abgeriegelt. Was wäre das für eine furchtbare Situation gewesen, wenn Adam und Eva als gefallene und unter die Sünde verkaufte Menschen vom Baum des Lebens gegessen hätten und ewiges Leben erhalten hätten. Und seit seinem Fall sieht sich der Mensch nun eben hoffnungslos dem Tode ausgeliefert. Und was tut er? Was ist seine Reaktion? Anstatt zu dem Todesüberwinder, zu dem Fürsten des Lebens, zu Jesus Christus zu fliehen, lässt er und wird er keine Anstrengung ungenutzt lassen, um einen ganz neuen Menschen zu schaffen, um letztendlich irgendwie das Todeswesen überwinden zu können. Wenn wir in die Geschichte hineinschauen, in die jüngere Geschichte, Marx, Lenin, Hitler, Mao Zedong, sie alle wollten doch letztendlich einen neuen Menschen schaffen. Und wenn wir in unsere heutige aktuelle Zeit hineinblicken, dann erleben wir heute einen Totalangriff auf die Vergänglichkeit des Menschen wie noch nie. Der Transhumanismus, denken wir an Yuval Noah Harari, der behauptet, der Tod, er ist eigentlich nur ein rein technisches Problem, der mittels Transhumanismus, mittels der Verschmelzung von menschlicher Biologie und Technik überwunden werden könne. Ein Auszug aus seinem Buch Homo Deus: Wir können tun, was wir wollen, vorausgesetzt, wir finden eine Möglichkeit. Nach dem Tod wartet kein Paradies auf uns, aber wir können ein Paradies hier auf Erden schaffen und darin ewig leben, wenn wir nur ein paar technische Schwierigkeiten überwinden. Eines Tages wird unser Wissen so umfassend und unsere Technologie so fortgeschritten sein, dass wir das Elixier ewiger Jugend, das Elixier wahren Glücks oder jedes andere gewünschte Mittelchen zusammenmixen können, und kein Gott wird uns aufhalten. Das sagt ein Mann, bei dem die Mächtigen in dieser Welt in die Schule gehen und sich von ihm beraten und wieder göttlich inspirieren lassen. Also wir sehen hier Antichristentum pur, verpackt in pseudowissenschaftlicher Sprache. Welch ein wiedergöttlicher antichristlicher Geist bläst uns hier ins Gesicht. Wir werden sofort an 2. Thessalonicher 2, Vers 4 erinnert, wo Paulus vom Menschen der Sünde spricht, wo er sagt, dass er widersteht und sich selbst überhöht über alles, was Gott heißt oder ein Gegenstand der Verehrung ist. Was hatten sie alle gemein? Restlos alle? Die Vorgaben, den neuen Menschen schaffen zu können, die wir heute im Transhumanismus behaupten, einen unsterblichen Menschen schaffen zu können, den Tod überwinden zu können. Sie führten Millionen und Abermillionen in den Tod. Es ist seit der Vertreibung aus dem Garten Eden immer das Gleiche. Diejenigen, die sich als Heilsbringer ausgeben und das Paradies auf Erden versprechen, sie führen Millionen in den Tod. Alle Heilsbringer dieses Kosmos führen in den Tod. Es gibt nur einen, der der Welt unauflösliches Gottesleben zu geben vermag, unser Herr Jesus Christus. Also die Frage der Todesüberwindung ist die Menschheitsfrage Nummer eins. Und natürlich werden wir in unseren Betrachtungen immer wieder auf 1. Korinther 15 zu sprechen kommen. Und da möchte ich uns jetzt den Vers 21 lesen, der uns eine ganz einfache, überaus kostbare Aussage gibt, wie allein der Tod überwunden wird. Es heißt dort, denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Wie hat unser Herr Jesus also den Tod überwunden? Durch seine leibhaftige Auferstehung. Und so dürfen wir eine ganz eindeutige Antwort auf die Frage geben, wie allein wird nach dem Zeugnis der Schrift der Tod überwunden? Ganz einfach, durch Auferstehung. Durch Auferstehung wird der Tod überwunden. Die Botschaft der Auferstehung hat dem Apostel Paulus viel Spott und Verachtung ernten lassen. Als er vor diesen Philosophen, diesen gescheiten Köpfen, diesen Intellektuellen damals in Athen das Evangelium verkündigte, da wurde er von ihnen angegriffen. Ich lese uns mal Apostelgeschichte 17, Vers 18 nach Pfleiderer. Andererseits stießen einige, sowohl der epikureischen als der stoischen Philosophen, mit ihm zusammen. Und einige sagten, was mag doch wohl dieser Eklektiker und Samenkörnerauflese sagen wollen. Andere aber, er scheint ein verrückter, ausländischer Dämonen zu sein, weil er Jesum und die Auferstehung als Frohbotschaft evangelisierte. Sie spotteten, und so ist es auch heute, sie halten uns für verrückt, weil wir das Evangelium von Jesus und der Auferstehung verkündigen. Ich musste denken, wenn ich einem Menschen sagen würde, ich glaube, dass meine Seele nach vielen, vielen Leiblichkeiten endlich erlöst ins Nirvana aufsteigen und dort im Nichts aufgehen darf, da würden wahrscheinlich viele sagen, super, das sehe ich auch so. Und wenn ich sage, meine Erwartung ist, dass mein Herr Jesus Christus, wenn ich vor der Entrückung sterbe, mich auferwecken wird vom Tod und wenn ich die Entrückung erleben darf als Lebender, er mich verwandeln wird, dann würden Sie wahrscheinlich alle ganz große Augen bekommen. Also wir sehen eine ganz ähnliche Situation, wie damals der Apostel Paulus in Athen erlebt hat. Wir dürfen es wissen, liebe Geschwister, die Botschaft von der Auferstehung ist die Siegesbotschaft für das ganze All. Einer ist durch, unser Herr Jesus Christus, und deshalb muss nichts und niemand im Tode bleiben. Und damit wollen wir unsere Einleitung abschließen, dass nach dem Zeugnis der Schrift der Tod ausschließlich durch Auferstehung und Verwandlung überwunden wird. Und ich möchte uns einen kurzen Überblick geben. Wir wollen in 9 Punkten heute Abend und morgen früh unser Thema betrachten. In 9 Punkten. Der erste Punkt, was geschah beim Sterben eines Menschen bis zur Auferstehung Jesu? Dann als zweiter Punkt die Auferstehungserwartung im Alten Testament. Als dritter, ganz wesentlicher Punkt, Jesus Christus ist die Auferstehung in Person, der Erstgeborene aus den Toten. Der vierte Punkt, die Apostel, alle Apostel sind Zeugen der Auferstehung Jesu. Dann der fünfte Punkt, passt zur Einleitung von Cornelius, keine Rechtfertigung ohne Auferstehung. Der sechste Punkt, die allumfassenden Konsequenzen der Auferstehung Jesu. Der siebte Punkt, wieder speziell uns betreffend, die Auferstehung der Glieder am Leibe des Christus. Dann der achte Punkt, der Auferstehungsleib. Und als neunter Punkt, heute im Alltag in der Kraft seiner Auferstehung leben. Ja, wir beginnen mit dem ersten Punkt, was geschah beim Sterben bis zur Auferstehung Jesu. Zuerst wollen wir eine grundsätzliche Aussage des Apostels Paulus lesen, 1. Timotheus 6, Vers 16, wo Paulus von unserem himmlischen Vater bezeugt, von unserem Gott, dem seligen und alleinigen Machthaber, dem König der Könige und Herrn der Herren. Und jetzt kommt's. Der allein Unsterblichkeit hat, der ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat, noch sehen kann, welchem Ehre sei und ewige Macht. Gott allein und das aus ihm gezeugte und geborene, liebe Geschwister, haben Unsterblichkeit. Also bis zur Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus nur der Vater und der Sohn. Nichts Geschaffenes hat in sich Unsterblichkeit. Da dürfen wir uns nicht verführen lassen. Ich habe gerade ein Beispiel erwähnt. Denken wir an die fernöstlichen Religionen, denken wir an die griechische Philosophie, die lehren, der Mensch hat eine unsterbliche Seele. Nein, nichts Geschaffenes hat Unsterblichkeit. Und wenn wir in 1. Mose 2, Vers 7 lesen, und Jahweh Gott bildete den Menschen Staub von dem Erdboden und hauchte in seine Nase den Odem des Lebens, und der Mensch wurde eine lebendige Seele, dann erkennen wir doch hier sehr klar. Da war der Leib des Adam aus Staub gelegen vom Erdboden, und in diesen Leib hauchte Gott den Odem des Lebens, und was war das Resultat? Eine lebendige Seele. Der Odem des Lebens kam von Gott in diesen leblosen Körper des Adam. Das war nicht der Heilige Geist, sondern das war der Geist des Menschen, den Gott ihm gab, der Neshama, und daraus entstand eine lebendige Seele. Und was geschieht beim Sterben? Da lesen wir eine klare Aussage in Hiob 34, 14 und 15, wenn er, nämlich Gott, sein Herz nur auf sich selbst richtete, seinen Geist, da finden wir das Wort Ruach, und seinen Odem, da finden wir wieder dieses Wort, Neshama, wie in 1. Mose 2, 7, an sich zurückzöge, so würde alles Fleisch insgesamt verscheiden und der Mensch zum Staube zurückkehren. Was geschieht also beim Sterben? Da verlässt der Odem des Lebens, der Geist des Menschen, den Körper des Menschen und kehrt zurück zu Gott. Prediger 12, Vers 7 können wir auch nennen hier. Und was geschieht dann? Das Geschaffene, das Gewordene stirbt. Jetzt habe ich lange überlegt, wie kann ich das recht formulieren? Der Leib und die Seele sterben. Wir wissen, dass dies die Konsequenz aus Adams Fall ist. Das ist das Gesetz der Sünde und des Todes, haben wir heute Morgen von Tobias gehört. Auf Sünde folgt Tod. 1. Mose 2, 17 sagt Gott dem Adam, aber von dem Baume der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon sollst du nicht essen, denn welches Tages du davon issest, wirst du gewisslich sterben. Wir können hier auch übersetzen, wirst du der Tode sterben oder wirst du zum Sterben sterbend sein. Noch ein Wort, Hesekiel 18, 4b, die Seele, welche sündigt, die soll sterben. So, und jetzt, was bedeutet das, liebe Geschwister? Was das Sterben des Leibes bedeutet, das ist uns, denke ich, allen völlig klar. Was bedeutet die Aussage, die wir gerade in Hesekiel 18 gelesen haben? Was bedeutet das Sterben der Seele? Und wir wissen, dass es hier unter Geschwistern, und die wir alle das Wort erfassen wollen, dass es hier ein unterschiedliches Verständnis gibt bezüglich dem Sterben der Seele. Ich möchte es weitergeben, was mir wichtig geworden ist. Wir lesen im Psalm 89, Vers 48 einen Vers, der für mich eine ganz klare Aussage macht, was das Sterben der Seele bedeutet. Psalm 89, 48. Welcher Mann lebt und wird den Tod nicht sehen? Und jetzt kommt der entscheidende Satz für mich. Wird seine Seele befreien von der Gewalt des Scheols. Das bedeutet das Sterben der Seele, liebe Geschwister. Es bedeutet, dass sie in die Gewalt des Scheols kommt. jede Seele, die gesündigt hat und niemand hat, der für sie bezahlt, die muss in den Scheol. Das Sterben der Seele bedeutet also nicht, so wie ich es jetzt ganz klar verstehe, dass die Seele nicht mehr existent sei oder kein Empfinden mehr hat, sondern das Sterben der Seele bedeutet, sie kommt in die Gewalt des Scheols. Und ich möchte die bekannte Stelle Lukas 16, 22 und 23 lesen. Da heißt es ja, es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln getragen wurde in den Schoß Abrahams. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und jetzt heißt er, und in dem Hades seine Augen aufschlagen. Hades, das griechische Wort für hebräisch Sheol. Als er in Qualen war, sieht er Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoße. Also wir sehen, was bedeutet das Sterben der Seele. Sie ist in der Gewalt des Sheols. Sie ist in der Gewalt des Sheols, aber was nicht bedeutet, dass sie da kein Empfinden oder keine Existenz hätte. So mein Verständnis. Ich möchte die Schrift wirklich immer mehr wörtlich nehmen. Es sei denn, sie sagt mir ganz klar, dass es hier nicht um eine wörtliche Auslegung oder Aussage geht. Ja, die Seele, sie kommt in die Gewalt des Scheols. Und jetzt haben wir ja in diesem wunderschönen Lied von Karl Geyer zum Eingang diese erschütternde Aussage gesungen, liebe Geschwister. Vor dir kam kein Menschenkind, aus des Todes Toren wieder. Sterben war der Soll der Sünd. Alle fuhren leidvoll nieder, alle, restlos alle. Selbst die Schar der Heiligen lag bis zum ersten Ostertag. Liebe Geschwister, wir haben den Dienst gehört, teuer erkauft. Und da wird uns jetzt vielleicht mal bewusst, liebe Geschwister, was auf dem Spiel stand. Wir alle wären eine Beute des Scheols für Zeit und Ewigkeit, wenn unser Herr Jesus nicht uns erkauft hätte, wenn er nicht seine Seele ausgeschüttet hätte in den Scheol. Ja, denken wir an einen Jakob, als seine Söhne ihm berichteten, dieser harte Mann dort unten in Ägypten, der hat gesagt, ihr braucht überhaupt nicht mehr kommen. Ihr braucht gar nicht mehr kommen, wenn ihr nicht euren jüngsten Bruder mitbringt. Und was sagt da der Jakob? Mein Sohn, 1. Mose 42, 38, mein Sohn soll nicht mit euch hinabziehen, denn sein Bruder ist tot und er allein ist übrig geblieben und begegnete ihm ein Unfall auf dem Wege, auf welchem er zieht, so würdet ihr mein graues Haar mit Kummer hinabbringen in den Scheol. Das wusste der Jakob. Ich muss hinunter in den Scheol, wenn ich hier die Augen zumache. Also das wussten auch die Heiligen des Alten Testaments. Dass es im Scheol verschiedene Bereiche gibt und da nicht alle am gleichen Ort, jetzt sage ich es mal in meinen Worten, liegen. Ich denke, das wird aus dieser Aussage unseres Herrn in Offenbarung 1,18 klar, wenn er sagt, ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Da gibt es ganz verschiedene Bereiche, Totenbehältnisse. Wenn unser Herr sagt, ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Wie es auch in unseren Gefängnissen ja ganz verschiedene Bereiche gibt, da liegen auch nicht alle am gleichen Ort. Und so ist es auch im Scheol. Aber wir halten fest, vor der Auferstehung Jesu, liebe Geschwister, da mussten alle Seelen in den Scheol. Sogar die der Patriarchen. Doch schon ganz kostbar, und das ist jetzt der nächste Punkt, schon im Alten Testament finden wir diese lebendige Erwartung, dass der Scheol nicht die Endstation ist. Und so wollen wir uns nun im nächsten Punkt mit der Auferstehungserwartung im Alten Testament beschäftigen. Also die lebendige Erwartung der Auferstehung finden wir von Anfang an in der Schrift. Von Anfang an finden wir diese Botschaft, Gott weckt die Toten auf. Ja, ich komme jetzt auf den Abraham zu sprechen. Stefan hat von ihm gesprochen, Cornelius in der Einleitung. Ihr werdet merken, manches wiederholt sich und es möge uns allen zur Bekräftigung dienen. Und da lesen wir in 1. Mose 15, 2 bis 5. Und Abraham sprach, Herr Yahweh, was willst du mir geben? Ich gehe ja kinderlos dahin. Und der Erbe meines Hauses, das ist Eliezer von Damaskus. Und Abraham sprach, siehe, mir hast du keinen Samen gegeben, und siehe, der Sohn meines Hauses wird mich beerben. Und siehe, das Wort Jahwes geschah zu ihm also, nicht dieser wird dich beerben, sondern der aus deinem Leibe hervorgehen wird, der wird dich beerben. Und er führte ihn hinaus und sprach, können wir heute Abend auch machen, blicke doch gen Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, also, genau so wird dein Same sein. Und dann als 100-jähriger Mann, der Abraham darf es erleben, der Isaak, der Sohn der Verheißung, das Lachen Gottes kommt zur Welt. Und in diesem Geschehen dürfen wir schon wunderbar erkennen, ja, wie Gott handelt, was das Lachen Gottes bedeutet. Leben aus den Toten, wo nichts mehr zu erwarten war, wo alle geschöpfliche Hoffnung dahin hin war, heute Morgen, was dem Gesetz unmöglich war. Ja, da hat Gott eingegriffen und Leben aus den Toten geschenkt. So hat er es bei uns gemacht, die wir gläubig sein dürfen, als der Lichtstrahl des Evangeliums in unser Herz hineingeleuchtet hat. Und wie wir es in 2. Korinther 4, 9 lesen dürfen, der Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi in unserem Herzen aufgehen durfte. Leben aus Toten, das durfte der Abraham schon erleben. Nach Römer 11, 15 wird die Annahme des 12-Stämme-Volkes Israel als Volksganzes Leben aus den Toten bedeuten. Und nicht nur bei Abraham war es so, dass von menschlichem Standpunkt aus die Frage nach einer möglichen Nachkommenschaft mit dem Wort unmöglich zu beantworten war. Nein, auch bezüglich des Volkes Israel lautete und lautet vom menschlichen Standpunkt aus die Frage, die Antwort auf die Frage, ob dieses Volk tatsächlich noch eine Verheißung hat oder gar Heilsträger für die ganze Völkerwelt werden könne, vom menschlichen Standpunkt aus eine ganz eindeutige Antwort: unmöglich. Wir lesen die bekannte Stelle aus Hesekiel 37. Ich lese uns Vers 2. Und er führte mich ringsherum an ihnen, also an den Totengebeinen, vorüber, und siehe, es waren sehr viele auf der Fläche des Tales, und siehe, sie waren sehr verdorrt. Und dann Vers 11. Und er sprach zu mir, Menschensohn, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, sie sprechen, unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren. Wir sind dahin, wörtlich, wir sind abgeschnitten. Fertig. Blume abgeschnitten, Baum gefällt, fertig. Das ist die menschliche Diagnose. Keine Hoffnung für Israel. Verdorrt, abgeschnitten durch unseren großartigen Gott interessiert das recht wenig, diese menschliche Diagnose. Vielmehr lesen wir in Vers 6, und ich werde Sehnen über euch legen und Fleisch über euch wachsen lassen und euch mit Haut überziehen, und ich werde Odem in euch leben, dass ihr lebendig werdet, und ihr werdet wissen, dass ich Jahwe bin. Und dann noch die Verse 12 bis 14, da kommt jetzt ganz konkret auch die Auferstehung. So spricht der Herr Jahwe, siehe, ich werde eure Gräber öffnen und euch aus euren Gräbern heraufkommen lassen, mein Volk, und werde euch in das Land Israel bringen. Und ihr werdet wissen, dass ich Jahwe bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch aus euren Gräbern heraufkommen lasse, mein Volk. Und ich werde meinen Geist in euch geben, dass ihr lebet, und werde euch in euer Land setzen. Und ihr werdet wissen, dass ich Jahwe geredet und es getan habe, spricht Jahwe. Welch gewaltige Verheißungen, liebe Geschwister. Und wir sehen, wer allein ist der Handelnde? Ich, spricht Jahwe. Ich werde Sehnen über euch legen. Ich werde meinen Odem in euch legen. Ich werde eure Gräber öffnen. Ich werde meinen Geist in euch geben. Und wir sehen sehr deutlich, das ist auch ganz wichtig für die Beurteilung unserer heutigen Zeit, dass die Wiederherstellung Israels in Etappen verläuft, liebe Geschwister. Sehnen, Fleisch, Haut, Odem, Geist. Adolf Heller schreibt bezüglich der Sammlung Israel sehr klar, dass diese Sammlung zunächst nur eine rein äußerliche ist, die mit innerer Erneuerung nichts zu tun hat und sich etappenweise mit vielen Unterbrechungen vollzieht, liegt auf der Hand, denn jede Gottesverheißung wird nicht mit einem Schlag eingelöst, sondern vollzieht sich zuerst anbruchhaft im Kleinen. Und das durften wir doch erleben, die Generationen nach dem Zweiten Weltkrieg, sie durften es erleben, über Nacht aus der Asche des Holocaust ist der Staat Israel geboren, was undenkbar, unmöglich schien. Gott hat es gewirkt und freilich ist dieser Staat kein frommer Staat, selbstverständlich. Und doch war die Staatsgründung Israels im Jahr 48 der Startschuss für eine gewaltige Zäsur. Die Zeiten der Nationen eilen ihrem Ende entgegen. Und was damals begann, findet sein Ziel in Hesekiel 36, 26 und 27. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleische wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechte bewahret und tut. Und wir haben es gelesen, ich werde eure Gräber öffnen. Das dürfen und müssen wir wörtlich nehmen, ja selbstverständlich. Zur Wiederherstellung Israels gehört untrennbar die Auferstehung der Toten aus Israel und die Existenz, das Wohnen im Lande Israel. Und das ist ja die Erwartung Israels, die Auferweckung der Toten am letzten Tag. Wir kommen später noch darauf zu sprechen und es ist für mich immer wieder beeindruckend. Ist ja eine sehr schlimme Situation, aber es ist beeindruckend, auch wenn die Geiseln tot sind, das ist denen so ein großes Anliegen, dass sie die Leichen, und wenn es nur Überreste sind, dass sie die rausholen aus dem Gazastreifen und nach Israel bringen. Da merken wir schon, die haben ein ganz anderes Verständnis von Leiblichkeit, von Auferstehung und von einem, was ihre Erwartung ist. Und wir werden drauf kommen, ja, was die Erwartung Israels ist, die Auferweckung der Toten am letzten Tag. Ja, Gott macht weiter mit seinem Volk und wir als Leibesgemeinde sind ja untrennbar mit diesem Volk verbunden. Das durften wir ja in diesen Tagen vom Albrecht auch so wertvoll hören. Ja, eine Auswahl aus Israel ist doch die Braut unseres Herrn Jesus. Gesamt Israel wird die Ehefrau unseres Herrn Jesus und wir als Glieder seines Leibes sind von daher natürlich untrennbar mit diesem Volk verbunden, liebe Geschwister. Nach Römer 11, 28 sind und bleiben sie Geliebte um der Väter willen. Sind und bleiben sie. Auch jetzt, da der Großteil dieses Volkes seinen Messias noch nicht erkannt hat. Und als ich diese Stunde da in den letzten Wochen vorbereitete, da musste ich denken, Israel steht womöglich vor einem sehr großen Krieg mit der Hisbollah und wir wissen, dass Israel noch groß wird und es einen Abfall geben wird. Aber heute, in der jetzigen Situation, geht es ja um die nackte Existenz dieses Volkes, liebe Geschwister. Es geht heute um nichts weniger als um die Existenz wieder dieses Volkes. Und da musste ich denken, wieder so ein unmöglich. Vom menschlichen Standpunkt ist das Volk verloren. Welch ein Hass nicht nur in der arabischen Welt, sondern auch in Europa und Nordeuropa gegen dieses Volk. Dieses Volk kämpft um seine Existenz. Die UNO, die ganze Welt, leider sogar zum Teil die fromme Welt auch, weiß nichts Besseres zu tun, als dieses Volk auf die Anklagebank zu zerren. Wie schmerzt uns das, liebe Geschwister? Und natürlich flehen wir, dass doch bald ja, sie ihre nationale Wiedergeburt erleben dürfen. Und wir dürfen uns gewiss sein, liebe Geschwister, er wird sie bewahren, er wird sie durchbringen. Und freilich muss es dahin kommen, dass Israel seiner ganzen eigenen Kraft entledigt wird. Das lesen wir ja in Daniel 12, Vers 6. Da wird er in Linnen gekleidete Mann gefragt, wie lange wird dauern das Ende, das heißt der Zeitabschnitt des Endes dieser wunderbaren Dinge. Und dann antwortet er in Vers 7, eine Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit. Und wenn die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes vollbracht sein wird, dann werden alle diese Dinge vollendet sein. Das Volk erlebte das Eingreifen seines Gottes bei seiner Staatsgründung in verschiedenen Kriegen, und es wird das Eingreifen seines Gottes auch jetzt erleben, da bin ich davon überzeugt. Und freilich, es wird so weit kommen, dass sie ja im eigenen, ja, wenn sie Erfolg haben werden, im eigenen, ja, es so weit kommen, dass nach einer Rückkehr zum Gesetz, ist für mich auch gewaltig, das jetzt zu erleben, wie man durch den Gaza-Krieg jetzt immer wieder das durchkommt, dass dieses Volk eine gewisse Rückbesinnung zu seinem Gott und zu ihrem Gesetz erleben. Das ist tief bewegend. Und wir wissen, ja, dieses Volk wird groß werden, sodass sie sagen, Frieden, Sicherheit, wir sind in Sicherheit. Und dann wird ja auch dieser Abfall kommen, dieser Abfall vom Gesetz in die Gesetzlosigkeit, liebe Geschwister. Und so muss es eben dazu kommen, dass sie aller ihrer Kraft entledigt werden. Und was wird sein, liebe Geschwister, wenn sie dann den sehen, in den sie gestochen haben, wenn das Volk Israel seine nationale Wiedergeburt erleben wird? Und wir werden es nicht, wir können es nicht vorstellen, was da für Segensströme in die Völkerwelt dann im tausendjährigen Reich, durften wir auch schon hören, vom Ruben hineinströmen werden. Ja, und noch viel umfassender dann auf der neuen Erde, wo wir ja dann auch wieder den Baum des Lebens finden. Wir kommen zurück zum Abraham. Wir haben jetzt einen kleinen Exkurs gemacht über Abraham zu Israel. Der Abraham hat also diese gewaltige Verheißung bekommen und jetzt ist der Isaak da und jetzt kommt diese Aufforderung. Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn daselbst als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir sagen werde. Wir wissen aus dem weiteren Verlauf der Geschichte, die Initiatoren der Beinaheopferung, so möchte ich es mal sagen, waren die Engel, die ein sichtbares Zeichen des Herzensglaubens Abrahams forderten, weil der Engel ja sagt, nun weiß ich, dass du Gott fürchtest. Und unser himmlischer Vater freilich nicht ein äußeres Zeichen brauchte, um den Herzensglauben Abrahams zu erkennen. Er hat ja alle unsere Herzen schon längst vor aller Zeit erforscht und erkannt. Ja, aber die Engelwelt, die können nicht ins Herz sehen und sie können nur auf Basis von Sichtbarem und damit von Werken beurteilen. Und jetzt möchte ich uns die kostbare Stelle aus dem Hebräerbrief lesen, wo ja auch der Stefan uns schon wertvoll darauf hingewiesen hat. Hebräer 11, 17 bis 19. Durch Glauben hat Abraham, als er versucht wurde, den Isaak geopfert. Und der, welcher die Verheißungen empfangen hatte, brachte den einzig Geborenen dar, über welchen gesagt worden war, in Isaak soll dein Same genannt werden, indem er urteilte, dass Gott auch aus den Toten zu erwecken vermöge, von woher ihn auch im Gleichnis empfing. Und ich möchte nochmal an dieses Wort, das scheint ein wichtiges Wort zu sein, der für uns, der Stefan hat es erwähnt, Logizomai, der Cornelius hat es erwähnt, Logizomai, und ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, indem er urteilte, er schlussfolgerte. Das war die Schlussfolgerung und ich bin tief beeindruckt und bewegt, liebe Geschwister, das Wort Gottes ist so logisch und so einfach, da müssen wir nicht uns verdrehen, wie ist das jetzt zu verstehen? Das sehen wir doch hier so deutlich. Der Abraham, er hatte Aussage A, Isaak ist der Verheißungsträger, 100% klar. Aussage B, nimm deinen Sohn, deinen einzigen. Logische Konsequenz. Was nur kann dann gefolgert werden? Das, was wir hier lesen, dass Gott auch aus den Toten zu erwecken vermöge. Völlig logisch. Das ist der einzige Schlussfolgerung, die da möglich war, liebe Geschwister. Also wir sehen, dass auch schon ein Abraham mit einer Totenauferweckung rechnete. Wir werden noch darauf zu sprechen kommen, wollen es aber hier schon erwähnen, diese Totenauferweckung, mit der der Abraham rechnete, war freilich eine Rückkehr in das irdische Leben und ist freilich niemals zu vergleichen mit der Auferstehung unseres Herrn. Auferstehung ist was viel Gewaltigeres, eine neue Schöpfung, eine neue Leiblichkeit. Römer 6, Vers 9, dieses gewaltige Wort, wir werden auch vielleicht das immer mal wieder noch zitieren. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Über Isaak hat er geherrscht. Über Lazarus hat er auch geherrscht. Und über das Töchterlein des Jairus und über alle hat der Tod noch geherrscht. Und beim Herrn Jesus, er ist der Einzige, nicht der Einzige, Entschuldigung, der Erstgeborene aus den Toten, weil über ihn der Tod nicht mehr herrscht. Also alle Totenauferweckungen vor der Auferstehung Jesu waren freilich immer eine Rückkehr in den Leib der Vergänglichkeit. Der Erste, der auferstanden ist und nicht mehr der Vergänglichkeit unterworfen ist, der Erstgeborene aus den Toten, das ist unser Herr Jesus Christus. Und doch finden wir eben schon bei Abraham dieses Wissen, Gott weckt die Toten auf. Wir betrachten weitere Beispiele aus dem Alten Testament. Wer wusste noch, dass Gott tötet und lebendig macht? Dass Gott in den Scheol hinab und wieder heraufführt? Genau. Sollten alle lesen, die meinen, Endstation, Scheol, fertig, Schlüssel rum, fertig. Nein, liebe Geschwister, schon im Alten Testament diese kostbare Botschaft. Es war die Hannah, gell?
Steht schon im 5. Buch.
Genau, richtig, genau. Sie zitiert einen Teil aus dem 5. Buch Mose 32, 39. Da steht, da hat sie da darauf Bezug genommen. Und als ich in der Vorbereitung diese Geschichte gelesen habe, liebe Geschwister, tief bewegend diese Geschichte, 1. Samuel 1, ganz kostbar, diese Frau, was hat sie mitgemacht? Wie wurde sie gedemütigt, weil sie keine Kinder hatte? Und wir lesen dort, sie war eine Frau mit bitterem Gemüt und einem beschwerten Geist, liebe Geschwister. Doch sie schüttete ihre Seele vor Yahweh aus. Und dann heißt es so kostbar in 1. Samuel 1, 19, und Yahweh gedachte ihrer. Was ist das für eine frohe Botschaft? Yahweh gedachte ihrer. Und da dürfen wir uns ermutigen lassen und es uns zusprechen lassen. Lasst auch uns unsere Not, unsere Ängste, unsere Sorgen, unserem himmlischen Vater und unserem Herrn Jesus Christus ausschütten. Wir wissen ja, der Eli hat gemeint, die wäre heute schon betrunken gewesen. Ja. Aber sie war eine Frau bitteren Gemüts und mit einem beschwerten Geist und sie hat ihr Herz ausgeschüttet. Und so dürfen es auch wir tun, liebe Geschwister. Yahweh gedachte ihrer. Wir dürfen unser Herz vor ihm ausschütten. Und wir wissen ja gar nicht, was gut für uns ist, wie die Zusammenhänge sind. Aber das dürfen wir wissen. Er hört uns und er gedenkt an uns. Und wir wissen es ja, die Hannah, sie darf dann schwanger werden und den kleinen jungen Samuel auf die Welt bringen. Und als er entwöhnt war, brachte sie ihn nach Silo zu Eli, wie sie es damals im Gebet ihrem Gott versprochen hatte. Und dann folgt eben ja, dieses kostbare Gebet, Kapitel 2, Vers 6, Yahweh tötet und macht lebendig. Er führt in den Scheol hinab und führt hinauf. Was für eine Botschaft, liebe Geschwister, schon im Alten Testament dürfen wir es lesen. Es gibt einen Ausgang aus dem Scheol. Denn was bedeutet denn diese Aussage anders? Er führt herauf aus dem Scheol, er macht lebendig. Was bedeutet das anders als Auferstehung, liebe Geschwister? Und so war das die Erwartung der Gläubigen Israels. Wir werden auferstehen, und zwar im Zusammenhang mit dem Kommen des Messias und der Aufrichtung seiner Königsherrschaft. Und wenn wir das Johannesevangelium lesen, dann finden wir da immer wieder oder an mehreren Stellen diese Formulierung des letzten Tages. Ich möchte uns da einmal einige Verse lesen. Johannes 6, 39 und 40 zuerst. Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tage. Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe und ich werde ihn auferwecken am letzten Tage. Johannes 6, 44. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass der Vater, der mich gesandt hat, ihn ziehe. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tage. Ja, und was sagt die Martha zum Herrn Jesus? Als der Herr Jesus kommt und sie voller Trauer ist wegen dem Lazarus, und da sagt die Martha zum Herrn Jesus in Johannes 11, 24, ich weiß, dass er, nämlich der Lazarus, auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tage. Ist das nicht bemerkenswert und kostbar, liebe Geschwister? Die Martha, sie durfte das bezeugen, sie wusste das. Er wird auferstehen, der Lazarus, selbstverständlich wird er auferstehen. Und so erkennen wir, für die Gläubigen aus Israel war völlig klar, wir werden auferstehen am letzten Tag. Und so vermute ich jetzt einmal, ich weiß es jetzt nicht, aber ich würde jetzt mal so vermuten, deswegen ist es denen auch wichtig, dass sie die Leiber auf der getöteten Geißeln nach Israel bringen, weil das die Erwartung ist. Auferstehung, liebe Geschwister. Ja, was haben wir unter dem letzten Tag zu verstehen? Damit ist doch die Zeit gemeint, wenn dieser Äon zu Ende geht, der Messias kommt und seine Königsherrschaft aufrichtet und mit dem tausendjährigen Reich ein neuer Äon beginnt. Das ist die erste Auferstehung, von der wir auch in Offenbarung 20, Vers 5 lesen. Auch ein Daniel bekam diese Verheißung der Teilhaberschaft an der ersten Auferstehung, Daniel 12, 13, letzter Vers im Buch Daniel, du aber gehe hin bis zum Ende und du wirst ruhen und wirst auferstehen zu deinem Lose am Ende der Tage. Bezüglich der Auferstehung hinein ins tausendjährige Reich wird es nach meinem Verständnis verschiedene Qualitäten bezüglich der Leiblichkeit geben. Das ist jetzt, wäre sicherlich jetzt ein eigenes Thema, aber so wie ich es verstehe, es wird dort im tausendjährigen Reich Menschen geben, die bereits einen unsterblichen Leib besitzen. Denken wir an die Märtyrer aus Offenbarung 20, Vers 6, da lesen wir ja, der zweite Tod hat keine Gewalt über sie. Also verstehe ich, die haben da schon einen unsterblichen Leib. Dann lesen wir in Jesaja 65, 22, die Tage des Volkes Israel, wie werden sie sein? Gleich den Tagen der Bäume. Das heißt, wer nicht sündigt, ist zwar nicht unsterblich, er darf aber hunderte von Jahren alt werden. Und gleichzeitig wird aber im tausendjährigen Reich auch noch gestorben. Das lesen wir auch sehr klar. Wenn einer zum Beispiel durch Sünde als hundertjähriger stirbt, weil er gesündigt hat, haben wir auch gehört vom Ruben, Sünde wird sofort gerichtet. Wer stirbt als hundertjähriger zum Beispiel, da wird man sagen, ein Jüngling ist gestorben. Also wir sehen auch diese Hesekiel 37, würde ich jetzt auch so verstehen, ist erstmal eine Rückkehr auch in den irdischen Leib, so möchte ich es mal formulieren. Also sicherlich hier verschiedene Qualitäten von Leiblichkeit, sowohl schon welche mit unsterblichem Leib, als auch welche, die noch sterblich sind, zwar sehr, sehr alt werden können, ja, also verschiedene Leiblichkeiten.
Leib Christi wird da sein.
Leib Christi wird da sein, selbstverständlich, natürlich als auferstandener, verwandelter Leib, genauso auch die 12 Apostel davon überzeugt, gell? Und eben auch die Märtyrer, ist für mich auch ganz kostbar, wenn wir das beachten, 3,5 Jahre furchtbare Finsternis auf diese Erde, und wir wissen es aus dem Wort, dass ja eine unzählbare Schar, die Seelen unter dem Altar und so weiter, viele, viele werden den Märtyrertod erleben, und liebe Geschwister, kurze Zeit, so möchte ich es mal sagen, später dürfen sie auferstehen, hinein ins tausendjährige Reich. Welch eine gewaltige Erwartung. Noch zwei Schriftzeugnisse aus dem Alten Testament, die uns die Auferstehung aufleuchten lassen, Psalm 88, 10 bis 12. Und da musste ich fragen, da habe ich mich wirklich gefragt, ja, wie sind jetzt die Fragen des Psalmisten zu beantworten, dieser Söhne Koras, die stellen hier existenzielle letzte Fragen. Und ich musste denken, zwei Antworten können gegeben werden, die 180 Grad einander entgegengesetzt sind. Psalm 88, 10 bis 12. Wirst du an den Toten Wunder tun? Fragezeichen. Oder werden die Schatten aufstehen, dich preisen? Selah. Wird deine Güte erzählt werden im Grabe, im Abgrund deine Treue? Werden in der Finsternis bekannt werden deine Wunder und deine Gerechtigkeit im Lande der Vergessenheit? Da musste ich denken, sag's einfach so, wie mir es wichtig geworden ist. Antwort: Nein. Zweite Antwort: Ja. Bis zur Auferstehung Jesu, liebe Geschwister, nein. Nein, deine Güte wird nicht erzählt werden im Grab. Im Abgrund deine Treue, nein. Werden in der Finsternis bekannt werden deine Wunder, nein. Hoffnungslos, sage ich jetzt mal für die dort, außer diejenigen, die natürlich wussten, es kommt noch was hinterher. Aber da war erstmal, wie gesagt, Ende. Keine Evangeliumsverkündigung, sage ich jetzt einmal, im Scheol. Und jetzt das Gegenstück. Nach der Auferstehung, liebe Geschwister, dürfen wir alle diese Fragen mit einem ganz lauten Ja beantworten. Wirst du an den Toten Wunder tun? Jawohl. Werden die Schatten auferstehen, dich preisen? Ja. Wird deine Güte erzählt werden im Grabe, im Abgrund deine Treue? Ja, der Herr Jesus ist nach seiner Auferstehung hinuntergestiegen und hat ihnen schon verkündigt. Werden in der Finsternis bekannt werden deine Wunder und deine Gerechtigkeit im Land der Vergessenheit? Ja, selbstverständlich, wie sollen die da gläubig werden ohne Evangeliumsverkündigung? Ja, ganz kostbar, liebe Geschwister. Wie das geschieht, das lesen wir dann später in der Schrift beim Apostel Paulus. Der darf uns den universalen Horizont der Auferstehung Jesu ja bezeugen. Zum Schluss zwei Zeugnisse noch aus dem Alten Testament, Jesaja 26, 19. Deine Toten werden aufleben, meine Leichen wieder erstehen. Wachet auf und jubelt, die ihr im Staube lieget, denn ein Tau des Lichtes ist ein Tau, und die Erde wird die Schatten auswerfen. Und noch Psalm 90, 3, du lässt es zum Staube zurückkehren, den Menschen, und sprichst, kehret zurück, ihr Menschenkinder. Also wir erkennen die Frage, ob es eine Auferstehung der Toten gibt, wird keineswegs erst im Neuen Testament beantwortet. Nein, das ist schon im Alten Testament ganz klar bezeugt, und das ist ja ganz wesentlich. Paulus folgert ja in 1. Korinther 15, dass wenn es grundsätzlich keine Auferstehung gäbe, wieder beißende Logik bei diesem Mann, dann wäre natürlich unser Herr Jesus Christus niemals auferstanden, wenn es grundsätzlich gar keine Auferstehung gibt. 1. Korinther 15, 12 bis 13. Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er aus den Toten auferweckt sei, wie sagen etliche unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gebe? Und jetzt messerscharfe Logik. Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ganz einfach. Ganz klar. Und das war eben die revolutionäre Botschaft aller Apostel, sowohl der Apostel der Beschneidung als auch des Apostels Paulus. Jesus Christus ist vom Tode auferstanden. Und diese Botschaft wäre natürlich völlig absurd, wenn es überhaupt gar keine Auferstehung der Toten geben würde. Das erklärt uns eben Paulus in 1. Korinther 15. Wir kommen zum nächsten Hauptpunkt. Jesus Christus ist die Auferstehung in Person, der Erstgeborene aus den Toten. Also 1. Korinther 15, wenn wir das lesen, erkennen wir, wie Paulus mit messerscharfer Logik nachweist, dass mit der Auferstehung Jesu wirklich alles steht und fällt. Also da kann man wirklich digital denken. 0, 1. Also keine Auferstehung, alle im Tod. Auferstehung, alle kommen ins Leben. Verse 16 bis 19. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube eitel, ihr seid noch in euren Sünden. Also sind auch die, welche in Christo entschlafen sind, verloren gegangen. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christum Hoffnung haben, so sind wir die elendesten von allen Menschen. Und jetzt kommt diese Siegesbotschaft in Vers 20. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Und wir dürfen uns erinnern, was wir vorhin gesagt haben. Weshalb ist unser Herr der Erstling der Entschlafenen? und eben nicht jetzt seine Auferstehung zu vergleichen mit einer der Auferweckungen, die es vorher freilich gab, weil eben Römer 6, Vers 9 gilt. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Alle, die vor der Auferstehung Jesu eine Auferweckung erlebten, mussten wieder sterben. Unser Herr, er ist der Erstling der Entschlafenen, weil er nicht mehr stirbt. Noch eine andere Stelle dazu, Kolosser 1,18. Und er, nämlich unser Herr Jesus, ist das Haupt des Leibes der Versammlung, welcher der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, auf das er in allem den Vorrang habe. Also unser Herr Jesus kam nicht in seine alte Leiblichkeit zurück. Nein, er ist der Erstgeborene aus den Toten, der Erstling, der letzte Adam, das Haupt einer ganz neuen Schöpfung, liebe Geschwister. Und das ist wichtig, dass wir es festhalten, gerade auch in unserer Zeit, dass eben nicht nur die Seele unseres Herrn den Scheol verlassen hat. Da könnte sich viele von den Buddhisten, weiß ich aus eigener Erfahrung, wo ich mal mit einem gesprochen habe, die können das akzeptieren. Aber das leere Grab, das akzeptieren sie nicht. Vielmehr, durch welches Geschehen wurde unser Herr Jesus als Sohn Gottes in Kraft erwiesen? Römerbrief, ganz am Anfang. Da lesen wir, als Sohn Gottes in Kraft erwiesen, dem Geiste der Heiligkeit nach, durch Totenauferstehung. Römer 1, Vers 4. Die Auferstehung ist für die ganze Schöpfung der Beweis, er ist der Sohn Gottes. Nur das Verlassen der Seele aus dem Scheol wäre viel zu wenig gewesen. Nein, das leere Grab, das ist es. Und liebe Geschwister, ist mir sehr wichtig geworden, die Stelle, die Cornelius zu Anfang gelesen hat. Wann können wir sagen, es gilt auch für jeden von uns ganz persönlich, wann können wir für uns sagen, der Tod ist verschlungen in Sieg? Als wir gläubig wurden? Als wenn wir hier die Augen zumachen? Nein, liebe Geschwister, ich möchte es uns nochmal vorlesen. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit ansehen. Und dieses Sterbliche Unsterblichkeit ansehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit ansehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit ansehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Verschlungen ist der Tod im Sieg. Also wir sehen, Gott gibt sich mit nicht weniger zufrieden. Und erst dann ist die Macht des Todes, wir werden jetzt gleich drauf kommen, umfassend, endgültig gebrochen, wenn wir eine Verwandlung und eine Auferstehung erlebt haben, liebe Geschwister. Und das, was wir hier gelesen haben, ist bei unserem Herrn Jesus als dem Erstling geschehen. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Also ganz kostbar. Ja, wir durften es vielfach betrachten mit seinem Sterben dort am Kreuz auf Golgatha, hat unser Herr in seinem Blut den Loskaufpreis für eine ganze Schöpfung bezahlt. Dort auf Golgatha hat der Vater ihn zur Sünde gemacht. Und als er dort am Kreuz starb, ist quasi die Sünde der ganzen Schöpfung und Welt gestorben. Haben wir heute Morgen betrachten, hören dürfen. Verurteilte die Sünde im Fleisch. Dort auf Golgatha hat Gott die Sünde ein für alle Mal gerichtet. Nachdem unser Herr gestorben war, war er ein Toter. So bezeugt es unser Herr in Offenbarung 1, 17b und 18. Ich lese uns nach Pfleiderer. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige und ich wurde ein Toter. Und siehe, lebendig bin ich in die Äonen der Äonen und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Seinen Geist übergab er in die Hände seines Vaters. Nochmals nach Pfleiderer, Lukas 23, 46. Und nachdem er gerufen mit großer Stimme sprach Jesus, Vater, in die Hände von dir übergebe ich von mir aus, übersetzt Pfleiderer, von mir aus meinen Geist. Dies aber gesagt habend, hauchte er aus. Von mir aus, sagte er. Ganz kostbar. Dazu müssen wir lesen, Johannes 10, 17 und 18. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, auf das ich es wiedernehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Das ist doch das von mir aus. Ich habe Gewalt, es zu lassen und habe Gewalt, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Niemand konnte dem Herrn das Leben nehmen. Vielmehr hat er von sich selbst aus sein Leben gelassen. Wir wissen, sein Leib wurde in das Grab des Josef von Arimathea gelegt und seine Seele schüttete er aus in den Tod. Und wir haben es ja gelesen, seinen Geist hat er in die Hände seines Vaters übergeben. Und als dies...
Dort steht überall Seele.
Ja.
In Johannes 10,
okay.
17 und 18.
Okay.
Ich lasse
meine Seele von mir selbst. Okay. Ja. Dankeschön, ja. Wunderbar. Und als die Seele unseres Herrn 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde war, dann stand über dem Gottessohn, so verstehe ich es nicht mehr, die Aussage zur Sünde gemacht. Das war auf Golgatha. Da wurde er zur Sünde gemacht. Und jetzt war seine Seele dort im Sheol, liebe Geschwister. Seine Seele, seine unschuldige Seele war im Sheol. Und deswegen, ja, konnten der Tod, konnten der Teufel, konnten sie seine Seele halten? Niemals, liebe Geschwister. Und ich verstehe so, dass unser Herr Jesus von dieser Exousia, das ist das Wort, welches wir hier finden für Vollmacht, für, das bedeutet Autorität, Recht. Ich verstehe so, dass der Sohn von dieser Exousia keinen Gebrauch gemacht hat, sondern er hat gewartet. Das war sein Glaube seinem Vater gegenüber, dass das geschieht, was David prophetisch über ihn bezeugen durfte, Psalm 16, 10, denn meine Seele wirst du dem Sheol nicht lassen, wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Verwesung sehe. Hier haben wir die beiden Stücke der Todesüberwindung. Der Geist ging zum Vater und jetzt diese 2 Stücke, meine Seele nicht dem Sheol, meinen Leib nicht der Verwesung. Und genauso, liebe Geschwister, ist auch bei uns. Und das ist dann die totale Todesüberwindung. Gott, der Vater, weckte den Sohn aus den Toten auf und so erwies ihn der Vater als Sohn Gottes in Kraft. Und damit verbunden, liebe Geschwister, ich denke, wir können uns das nicht vorstellen oder uns ist nicht bewusst, was damals geschehen ist, liebe Geschwister. Revolution im Sheol, so möchte ich es mal formulieren, um die Brisanz aufzuzeigen. Der Tod, der Hades, sie mussten die Schlüssel abgeben. Was war das für ein Moment, liebe Geschwister? Schlüsselübergabe für alle Gefängniszellen und alle Verliese. Herrschaftswechsel im Sheol. Alle mussten dorthin. Keiner hat irgendeine Chance gehabt, von sich aus rauszukommen. Und jetzt ist der gekommen, der bezahlt hat und dem Tod, dem Teufel, alle Schlüssel abgenommen hat. Und Cornelius hat es wunderbar gesagt, der Vater hat in der Auferweckung seines Sohnes die Vollgültigkeit seines Preises, so möchte ich es mal sagen, seines Luftkaufpreises, seines Erlösungswerkes vollgültig bestätigt. Ja, alles bezahlt, teuer erkauft. Nicht einen durften sie behalten. Und wir haben, wie gesagt, den Schlüsselvers gelesen. Wenn aber dieses verwesliche Unverweslichkeit ansehen, diese sterbliche Unsterblichkeit ansehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist, o Tod, dein Stachel? Wo ist, o Tod, dein Sieg? Dieses Wort ging bei dem Erstling der Entschlafenen, bei dem Erstgeborenen aus den Toten in Erfüllung, liebe Geschwister. Sein verweslicher Leib zog Unverweslichkeit an, seine Seele, die er in den Tod ausgeschüttet hat, ja, als der, sie kam aus dem Sheol heraus, so möchte ich es mal sagen, und eben als, dann kamen die 3 Stücke wieder zusammen, seine Seele, sein Leib und der Geist von oben. Und das bedeutet eben die totale Todesüberwindung. Und nun seit seiner Auferstehung ist unser Herr Jesus Christus der Fürst des Lebens. Und mit seiner leibhaftigen Auferstehung hat er dieses Wort unter Beweis gestellt, das er der Martha damals gesagt hat. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Was dürfen wir aus diesem Satz lernen, liebe Geschwister? Auferstehung ist nicht eine Sache, sondern ich bin die Auferstehung, ist immer gebunden an eine Person, an Jesus Christus. Auferstehung losgelöst von Jesus Christus gibt es nicht. Und weil unser Herr Jesus Christus die Auferstehung in Person ist, werden alle restlos alle auferstehen. Und wie gesagt, Auferstehung im Unterschied zur Auferweckung, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Das war eben das erstmalig ja, bei unserem Herrn. Und was dürfen wir noch aus diesem Vers lernen, liebe Geschwister? Wer glaubt, hat Leben, unauflösliches Gottesleben. Johannes 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist aus dem Tode in das Leben übergegangen. Aus dem Tode in das Leben, liebe Geschwister. Und wir dürfen festhalten, diese Lebensverbindung, diese Lebensgemeinschaft, die wir einzig und allein aus Glauben mit unserem Herrn haben dürfen, die hört nie mehr auf. Auch nicht durch den leiblichen Tod. Das ist die wunderbare Botschaft, liebe Geschwister. Und weiter gilt, dass dieses unauflösliche Gottesleben, das jedem Glaubenden geschenkt wird, nie mehr stirbt. Wir sind mit Christus heute schon eine neue Schöpfung und die stirbt nie mehr. Aber jetzt ganz wichtig, liebe Geschwister, ich empfinde es so, dass hier viele aufhören und sagen, wunderbar, das reicht mir. Aber wir müssen sehen, liebe Geschwister, dieses neue Leben, das wir heute und hier jetzt schon haben, hat eine Zielsetzung und das ist die Auferstehung, liebe Geschwister. Also, wie soll ich das ausdrücken? Also, wir sind eine neue Schöpfung, wir haben ja neues, unauflösliches Gottesleben, aber dieses Leben findet seine Vollerfüllung in der Auferstehung. Ich möchte uns, um das zu verdeutlichen, Epheser 1, 13 und 14 lesen. Dort heißt es, in ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung hört, in ihm seid auch ihr, die ihr glaubt, versiegelt mit dem Geist der Verheißung, dem Heiligen. Also, ganz kostbar, liebe Geschwister, wer das Zeugnis des Geistes in sich tragen darf. Ich bin ein Kind Gottes, liebe Geschwister. Unantastbare Stellung in Christo, was wir heute Morgen auch hören durften. Ganz kostbar. Und wer das Zeugnis nicht hat, nutzt diese Tage, um zum Herrn zu gehen und euer Leben ihm zu übergeben oder mit jemand von hier zu sprechen. Wer das Zeugnis des Geistes hat, der hat die Versiegelung mit dem Geist. Versiegelt mit dem Geist der Verheißung, dem Heiligen. Und jetzt kommt's, der ein Angeld unseres Losteils ist, bis zur Freilösung des uns Zugeeigneten zum Lob bei seiner Herrlichkeit. Dieses Wort Arabon für Angeld bezeichnet etwas, so habe ich nachgelesen, das für einen Teil des Preises gilt und im Voraus bezahlt wird, um das Geschäft zu bestätigen und abzusichern. Es ist also eine Anzahlung, ein Unterpfand, ein Angeld. Und jetzt fragen wir, ja, für was ist denn das, die Versiegelung mit dem Geist, das Angeld? Ganz genau. Das werden wir sicherlich auch vom Tobias noch hören. Römer 8, 23. Nicht allein Sie, und aus Vers 22 wissen wir, dass damit die ganze Schöpfung gemeint ist, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, also das Angeld, das Unterpfand, wie wir gerade gelesen haben, auch wir selbst ächzen in uns den Sohnesstand erwartend, die Freilösung unseres Körpers, konkordante Übersetzung, oder die Erlösung unseres Leibes, Elberfeld. Bedeutet nichts anderes als Auferstehung bzw. Verwandlung. Also die Auferstehung ist nicht so ein Anhängsel, wo man halt dann auch noch kriegt bei der Entrückung die Gläubigen, die entschlafen sind. Nein, liebe Geschwister, sondern die Auferstehung ist nicht das Sahnehäubchen, sondern ist die Torte. Also das, so möchte ich es mal sagen, die Auferstehung, das ist die, ja, das ist das Vollmaß der Sohnschaft, liebe Geschwister. Ein Beispiel aus dem Alten Testament. Der David wurde zum König gesalbt von Samuel. 1. Samuel 16, 13 lesen wir, wie David von dem Samuel zum König gesalbt wurde. Und liebe Geschwister, was war mit der Salbung klar? 1000% wird der David König über ganz Israel. Das war 100% klar, wenn Gott zu Samuel sagt, der ist, den salbe. Da war überhaupt nichts zu rütteln. Genauso mit unserer Versiegelung im Geist. Wer die Versiegelung im Geist hat, wunderbar. Ein Kind Gottes, Halleluja, wunderbar. Und jetzt, wie war es denn beim David? Ha, da ist noch ganz schön hergegangen. Da ist noch ganz schön hergegangen. Wie, bis es dann so weit kam, nach Bullinger waren es 14 Jahre, bis David dann als 30-jähriger Mann im Jahre 960 vor Christus König über Juda in Hebron wurde. Und dann hat es nochmal 7,5 Jahre gedauert, bis er in Jerusalem König über ganz Israel inklusive Juda wurde. So muss ich denken, das war das Angel, die Salbung bei Samuel. Die Vollerfüllung, de facto König über ganz Israel. Das hat noch eine Weile gedauert. Und so ist eben die Vollerfüllung, die Auferstehung. Also dieses neue Leben, das wir heute schon freilich unantastbar in uns haben, wo mit dem Sterben auch nicht aufhört, liebe Geschwister. Und das hat aber die Zielsetzung ja in der Auferstehung. Ja, ein ganz kurzer letzter Punkt. Die Apostel sind Zeugen der Auferstehung. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann finden wir das immer und immer wieder. Wessen waren die Apostel Zeugen? Zeugen der Auferstehung Jesu. Das war die Botschaft. Er ist auferstanden. Der Vater hat seinen Sohn aus den Toten auferweckt. Einige Stellen hierzu. Apostelgeschichte 1, 21 und 22. Hier spricht Petrus zu den 120, haben wir auch schon gehört, die Tage. Und da sagt der Petrus, es muss nun von den Männern, die mit uns gegangen sind in all der Zeit, in welcher der Herr Jesus bei uns ein- und ausging, anfangen von der Taufe Johannes bis zu dem Tage, an welchem er von uns aufgenommen wurde, von diesen muss einer, was werden, ein Zeuge seiner Auferstehung mit uns werden. Und in welch einer Vollmacht verkündigt dann Petrus dem ganzen Hause Israel? Und möchte ich auch nochmal unterstreichen, da waren offensichtlich, wenn Petrus sagt, so wisse nun das ganze Haus Israel, waren da alle 12 Stämme zugegen. Ganz klar. Ja. Und da bezeugt Petrus in Apostelgeschichte 2, 32, diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Und Apostelgeschichte 4, 33, und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab und große Gnade war auf ihnen allen. Ja, das waren jetzt die Apostel der Beschneidung, ja, und der Apostel Paulus, wie kein anderer, liebe Geschwister, hat er die Auferstehung des Herrn bezeugt und die daraus für das ganze All resultierenden Konsequenzen. Und wir haben diese Predigt in Antiochien, in Pisidien auch schon betrachten dürfen. Und da lesen wir, dass die Auferstehung des Herrn die Grundlage für Vergebung und Rechtfertigung ist. Apostelgeschichte 13, 30 bis 33. Gott aber hat ihn aus den Toten auferweckt. Und er ist mehrere Tage hindurch denen erschienen, die mit ihm hinaufgezogen waren, von Galiläa nach Jerusalem, welche jetzt seine Zeugen an das Volk sind. Und wir verkündigen euch die gute Botschaft von der zu den Vätern geschehenen Verheißung, dass Gott dieselbe uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesum erweckte. Wie auch in dem 2. Psalm geschrieben steht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und es ist bemerkenswert, dass wie Petrus in seiner Pfingstpredigt in Apostelgeschichte 2, auch hier in Apostelgeschichte 13, 35, ja, Paulus diese Stelle aus Psalm 16, 10 zitiert. Du wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Verwesung sehe. Wir erkennen also ganz eindeutig, dass die Siegesbotschaft der Auferstehung die Grundlage beider Evangelien ist, kann ja gar nicht anders sein. Die Grundlage des Evangeliums der Beschneidung, das der Apostel Petrus zu verkündigen hatte, als auch die Grundlage des Evangeliums der Vorhaut, das der Apostel Paulus zu verkündigen hatte. Noch 2 Stellen. die uns zeigen, dass die Botschaft, Jesus ist auferstanden, Gott hat ihn aus den Toten auferweckt, die zentrale Grundlage der Botschaft des Apostels Paulus ist. Apostelgeschichte 23,6. Da aber Paulus wusste, dass der eine Teil von den Sadduzäern, also vom Zusammenhang, Paulus musste sich vor dem Hohen Rat in Jerusalem verantworten, da aber Paulus wusste, dass der eine Teil von den Sadduzäern, der andere aber von den Pharisäern war, rief er in dem Synedrium: Brüder, ich bin ein Pharisäer, ein Sohn von Pharisäern. Wegen der Hoffnung und Auferstehung der Toten werde ich gerichtet. Mit seinem Zeugnis, Gott weckt die Toten auf, hat sich also Paulus ganz klar positioniert, und gleichzeitig hat er hier sehr geschickt die Situation genutzt, dass eben im Hohen Rat sowohl Sadduzäer zugegen waren, die ja sagen, Auferstehung, Engel, Geist gibt's alles nicht, und eben Pharisäer, die diese Stücke bekennen. Und die letzte Stelle, was bezeugt er vor dem Landpfleger Felix? Apostelgeschichte 24, 14 und 15. Aber dies bekenne ich dir, dass ich nach dem Wege, den sie eine Sekte nennen, also dem Gott meiner Väter diene, indem ich allem glaube, was in dem Gesetz und den Propheten geschrieben steht, und die Hoffnung zu Gott habe, welche auch selbst diese annehmen, dass eine Auferstehung sein wird, sowohl der Gerechten als der Ungerechten. Paulus bezeugt hier, dass er allem glaubt, was im Gesetz und in den Propheten geschrieben steht. Und so lasst auch uns, liebe Geschwister, wir haben das gesamte, vervollständigte Wort, lasst auch uns allem glauben, was geschrieben steht. Und wie nennt es Paulus hier? Er hat die Hoffnung zu Gott. Und dann nennt er die Auferstehung. Liebe Geschwister, was ist der Inbegriff von Hoffnungslosigkeit, Resignation und Verzweiflung? Keine Auferstehungserwartung. Und was ist der Inbegriff einer lebendigen Erwartung? Das ist die Auferstehung, weil die schlimmste Macht, mit der ein Geschöpf in Verbindung kommen kann, ist der Tod. Und wenn wir die lebendige Erwartung haben, dass durch die Auferstehung unseres Herrn Jesus einmal alle auferstehen werden, aus dem Tod herauskommen werden, dann dürfen wir eine lebendige Hoffnung und Erwartung haben. Amen.
Amen.
Wir beten noch miteinander. Ja, geliebter himmlischer Vater, wir können es uns gar nicht recht bewusst machen, oder wir wollen es uns immer mehr und immer deutlicher bewusst machen. Dieses gewaltige Geschehen der Auferstehung deines geliebten Sohnes. Ja, wir alle wären für alle Ewigkeit hoffnungslos verloren, die ganze Schöpfung eine Beute des Todes, der Vergänglichkeit. Aber du hast deinen Sohn gesandt, was kein Geschöpf fertiggebracht hätte. Das hast du vollbracht, du hast deinen Sohn gesandt, und du, Herr Jesus, hast den Loskaufpreis für uns alle dargebracht. Du hast deine Seele ausgeschüttet in den Tod. Und wie ist das so kostbar? Deswegen muss niemand im Tod bleiben. Und wir dürfen sogar sagen, wir müssen da überhaupt gar nicht mehr hin, weil wir zu dir gehören dürfen. Weil wir durch dich heute schon unauflösliches Gottesleben haben dürfen, eine neue Schöpfung sein dürfen. Und hab Dank, dass uns das dein Wort so klar bezeugt, dass das nicht irgendwo halbfertig liegen gelassen wird, sondern dass das durchstrahlt in die Vollerfüllung, in die Auferstehung unseres Leibes hinein. Wir danken dir von ganzem Herzen für diese frohe Siegesbotschaft, die wir in deinem Wort lesen dürfen. Amen.